Ich lese den Predigttext aus 2. Korinther, Kapitel 11, die Verse 1 bis 15. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen, denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen, und werde mich auch ferner hüten. So gewiss die Wahrheit des Christus in mir ist, soll dieser Ruhm mir nicht verwehrt werden in den Gegenden von Achaia. Warum das? Weil ich euch nicht lieb habe, Gott weiß es. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Herr Jesus, nun bitten wir um die Leitung deines Geistes, dass du uns die Herzen öffnest, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, dass es in uns eindringt und seine Wirkung entfaltet nach deinem Willen. Amen. Ja, liebe Geschwister, Falschgeld ist ein Problem. Immer wieder bringen Kriminelle gefälschte Banknoten in Umlauf. Und was viele nicht wissen, auch als Verbraucher kann man sich strafbar machen, wenn man gefälschte Banknoten weitergibt. Besonders bei Bargeldgeschäften mit unbekannten Personen sollte man daher also etwas vorsichtig sein. Aber wie erkennt man gefälschte Geldscheine? Nun, da gibt es eine Reihe von eindeutigen Merkmalen, die die echten Geldscheine kennzeichnen. Die kann man nur schlecht oder gar nicht nachmachen. Um nun einen falschen Geldschein zu erkennen, muss man den echten Geldschein gut kennen. Wenn ein Echtheitsmerkmal nicht übereinstimmt, dann liegt eine Fälschung vor. Um Fälschung geht es auch in unserem Predigttext heute. Aber nicht Fälschung von Gegenständen, sondern von geistlichen Dingen. Warum gibt es überhaupt solche Fälschungen? Wir haben einen Widersacher, der gegen die Gemeinde Jesu kämpft. Der will uns von Jesus und seinem Wort wegziehen. Und eine äußerst effiziente Methode, mit der er das macht, sind Fälschungen. Und das war schon zur Zeit der ersten Gemeinde so. Paulus wurde verleumdet. Paulus musste seinen Aposteldienst gegen üble Nachreden verteidigen. Denn Wertvolles wird immer gefälscht und auch ein wahrer Diener Gottes wird angegriffen und verleumdet. Diese Angriffe waren gegen ihn persönlich gerichtet. Einige in Korinth warfen ihm vor, ja, der ist ja gar kein richtiger Apostel oder Diener Gottes. Nun wollen wir als erstes Satans Verführungsprinzipien betrachten. Zunächst legt Paulus die Motive seines Dienstes dar und dann geht er zum Gegenangriff über. Er entlarvt die eigentlichen Fälschungen, mit denen die Korinther offensichtlich keine Probleme hatten, Vers 1. Möchtet ihr mich doch ein wenig in meiner Torheit ertragen? Doch ihr ertragt mich ja schon. Also dieser Satz ist wieder ziemlich ironisch. Er sagt, ihr ertragt ja so viele bei euch, die dummes Zeug reden. Dann könnt ihr auch mich noch ein bisschen ertragen, wenn ich jetzt vielleicht ein paar Dinge sage, die nicht ganz so nett sind vielleicht. Dann kommt er zur Sache, Vers 2. Denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Paulus benutzt hier das Bild einer orientalischen Hochzeit. Der Brautwerber, das ist in der Regel der Vater, sucht eine Braut für einen heranwachsenden jungen Mann. Wenn man sich mit der Familie der Braut einig geworden ist, dann bezahlt man den Brautpreis und dann wird die Verlobung geschlossen. Die Verlobung begründet bereits rechtlich die Ehe. Ja, das geschah vielfach schon im Kindesalter. Und später, wenn die jungen Leute dann erwachsen sind, führt der Brautwerber die Braut dem Bräutigam zu. Und entscheidend dabei ist, dass die Braut rein ist, unberührt und jungfräulich. Damit vergleicht Paulus seinen Dienst an der Gemeinde. Er hat sie gegründet. Er hat sie wie eine Braut dem Christus verlobt. Sein Auftrag besteht nun darin, diese Gemeinde rein und unverführt ihrem Bräutigam Christus zuzuführen. Das heißt, er hat dafür zu sorgen, dass die Gläubigen auch das Ziel erreichen, nämlich die Vereinigung mit ihrem Herrn und Erlöser im Himmel. Satan dagegen wird in der Zwischenzeit alles daran setzen, diese Braut zum Ehebruch zu verführen, um sie für ihren Bräutigam Christus zu verderben. Bitte beachten wir, unsere Bekehrung ist nur der Anfang im Glauben, das entspricht der Verlobung. Aber bis zum Ziel der Hochzeit ist es noch ein längerer Weg. Dazwischen gibt es noch manche Gefahren, Kämpfe und Anfechtungen zu bestehen. Und jetzt kommt Paulus auf diese Gefahr der Verführung für die Gläubigen zu sprechen. Vers 3. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Die Schlange, also der Satan, benutzt heute die gleiche Methode wie damals bei Eva im Paradies. Und das ist wichtig, dass wir diese Prinzipien der satanischen Verführung erkennen. Beachten wir, es geht hier nicht um Verführung zu irgendeiner weltlichen Sünde, sondern es geht um geistliche Verführung, die uns von Christus wegbringen soll. Sie zielt zuerst auf die Gesinnung der Gläubigen Jesus gegenüber. Das heißt, unsere innere Haltung, unsere Beweggründe, die Art, wie wir denken, um die von der Einfalt gegenüber Christus wegzubringen. Einfalt heißt nicht Dummheit oder Naivität, sondern das ist eine lautere, aufrichtige Herzenshaltung, die ganz auf eins gerichtet ist, nämlich auf den Herrn Jesus. Satans geistliche Verführung hat daher stets einen frommen und religiösen Charakter. Und sie hat immer einen okkulten, satanischen Charakter. Da steckt eine satanische Philosophie dahinter, ein teuflisches Weltbild. Sie ist raffiniert, nicht sofort durchschaubar. Und Paulus warnt die Korinther und uns eindringlich davor, dass es uns so geht wie der Eva. Nun, wie funktioniert die Verführung? Schauen wir uns die vier Lügen der Schlange an. Erste Lüge, sollte Gott gesagt haben. Zuerst zieht Satan die Wahrheit in Zweifel. Ja, das kann man doch alles auch anders sehen. Es gibt ja keine absolute Wahrheit. Jeder hat seine eigene Sichtweise, ist ja alles relativ. Also immer der erste Angriff gegen die Wahrheit. Satan greift an auf verschiedenen Gebieten, durch die Bibelkritik, durch unbiblische Traditionen, falsche Dogmen. Und der Höhepunkt heute ist die Postmoderne mit ihrer falschen Toleranz. Dass man sagt, es gibt keine Wahrheit. Damit wird alles relativiert. Gibt es keine absolute Wahrheit mehr? Was bleibt von dem Gott der Bibel dann noch übrig? Zweite Lüge. Ihr werdet nicht sterben. Satan leugnet die Endgültigkeit des Todes. Der Tod ist nicht real. Er ist kein Schlusspunkt. Es geht weiter in eine höhere Existenz. Stichwort Reinkarnation. Wiedergeburt als ein neues Lebewesen. Ja, dabei findet sogar eine geistige Höherentwicklung statt. Ja, eine geistige Evolution sozusagen in einen höheren spirituellen Zustand. Ja, ist auch Grundgedanke im Spiritismus, dass im Jenseits noch eine geistige Höherentwicklung stattfindet. Die Bibel sagt, Hebräer 9, und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Einmal sterben, dann Gericht. Satan leugnet die Realität des Todes. Gibt es keinen Tod, gibt es keine Sünde. Alles ist erlaubt, geht ja alles irgendwie weiter. Die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist eine tödliche Lehre. Die dritte Lüge, die Augen werden dir geöffnet. Das heißt, du bekommst Zugang zu einem verborgenen, geheimen Wissen. Du bekommst Einblick in höhere, spirituelle, jenseitige Welten und erhältst ein höheres, absolutes Wissen. Der Weg dazu, das ist die Meditation. Also man versenkt sich, man macht den eigenen Geist passiv, schaltet sein Denken aus und so öffnet man sich dann für die Welt des Übernatürlichen, bekommt einen Kontakt ins Jenseits und kann damit sein eigenes Bewusstsein angeblich erweitern. So, und dazu gibt es diese ganzen Techniken wie Mystik und Yoga und Hypnose. Die nutzen alle diesen Weg. Darin liegt hauptsächlich die Verführung der Esoterik. Esoterik bedeutet innerlich, wörtlich. Es ist ein innerer, spiritueller Erkenntnisweg zu einem höheren, jenseitigen Wissen. Und das kann man sich wiederum im Diesseits zunutze machen. Mit welchem Ziel? Das sagt die vierte Lüge Satans. Du wirst sein wie Gott und Gutes und Böses erkennen. Also das Ziel ist, dass der Mensch schließlich selbst zu einem Gott wird. Diese Vergöttlichung des Menschen geschieht auf dem Weg einer spirituellen Höherentwicklung, damit er selbst Macht hat über übernatürliche geistige Kräfte, die er dann im Diesseits für sich benutzen kann. Sein wie Gott, was ist das für ein Gottesverständnis? Es ist sicher nicht der dreieinige Gott der Bibel, der hier gemeint ist, sondern Gott ist in dieser Vorstellung nur noch eine unpersönliche Kraft. Diese Kraft ist weder gut noch böse. Sie hat eine helle und eine dunkle Seite. Also die göttliche Kraft ist gut und böse zugleich. Diese Kraft kann man für eigene Zwecke nutzen. Und Gutes und Böses erkennen heißt daher nicht Moral, also das Gute tun, das Böse meiden, sondern es ist vielmehr eine Auflösung von Gut und Böse, eine totale Relativierung. Was ist nun diese Gottheit dahinter? Es ist eine unpersönliche Kraft, die nicht redet, keine Wahrheit kennt. Alles ist relativ. Es gibt keinen Tod, keine Sünde, kein Gut und Böse und keine Moral. Diese göttliche Kraft hat nur eine Wirkung. Ja, das ist neutral, also wieder elektrischer Strom. Wahr ist das, was funktioniert. Ja, das ist im Grunde genommen Esoterik. Ja, man könnte auch weiße Magie dazu sagen. Das ist also Satans Philosophie, sein Weltbild, sein Evangelium. Und dieses Verführungsprinzip begegnet uns überall. Im Okkultismus, in der Esoterik, in fernöstlichen Religionen und auch in christlicher Sektiererei. Nun zum Zweiten, Satans geistliche Verführung. Schauen wir an, wie Satan das bei uns in der Gemeinde anwendet. Vers 4. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also, wenn Satan in die Gemeinde kommt, dann kommt er nicht als irgendein abscheuliches Monster. Er kommt mit der Bibel in der Hand, als Diener des Evangeliums. gekleidet als Kleriker auf der Kanzel einer modernen Kirche. Aber Satan predigt nicht die Erlösung durch Christi Blut. Seine Verführung besteht aus einem Dreiklang. Erstens, anderer Jesus. Man redet fromm von Gott, von Jesus und der Bibel. Aber da wird ein anderer Jesus als der Jesus der Bibel gepredigt. Das ist irgendein Zerrbild, eine Fälschung. Einer, der nicht Herr und der nicht Erlöser ist. Zum Beispiel gibt es den menschlichen Jesus, der nicht Gott ist. Ja, in der liberalen Theologie, in christlichen Sekten und im Islam wird die Gottheit Jesu verleugnet. Da ist Jesus nur ein Geschöpf. Da sind die sich alle einig. Dann gibt es den esoterischen Jesus. Wenn man mit Esoterikern über Jesus redet, dann sagen sie, ja, Jesus, das ist doch auch diese göttliche Kraft. Ist doch alles das Gleiche. Ist nur ein anderer Name für Chi oder Kundalini oder sonst irgendwas. Ja, und wir heilen auch mit Jesus Energie. Anderer Jesus oder der postmoderne Jesus, der ist sehr modern. Manche sagen heute, ja, ich bin Jesus treu, aber nicht der Bibel treu. Man trennt also Jesus von seinem Wort. Und da frage ich mich, welchen Jesus haben Sie, wenn nicht den der Bibel? Ein falscher Jesus, das ist kein Erlöser mehr. Er ist nicht der menschgewordene Gottessohn, der aus dem Himmel gekommen ist. Er ist ein Geschöpf von der Erde, eine unpersönliche Kraft, ein persönliches Wunschbild. Der kann keinen mehr erlösen. Zweitens, anderer Geist. Dabei wird der Heilige Geist nachgeahmt von einem okkulten Irrgeist, der sich für den Heiligen Geist ausgibt. Und er zeigt durchaus übernatürliche Kraftwirkungen, irgendwelche Wunder, Manifestationen, die angeblich von Gott stammen. Aber dieser andere Geist, der verherrlicht nicht Jesus, wie es der Heilige Geist der Bibel tut, sondern der verherrlicht sich selber, der stellt sich selber in den Mittelpunkt und verlangt dann Verehrung und Anbetung. Und solche Irrgeister führen zu schlimmen Auswüchsen. Und gibt die Menschen und das Evangelium schließlich der Lächerlichkeit preis. Und am Ende sind diejenigen, die sich ihm geöffnet haben, okkult belastet. Das Dritte, ein anderes Evangelium. Das Evangelium der Bibel lehrt die Errettung allein aus Glauben, allein durch die Gnade, allein durch Christus. Stattdessen wird ein gefälschtes oder ein ganz anderes Evangelium präsentiert. Das lehrt irgendeine Form der Selbsterlösung. Ja, in der Esoterik wird der Mensch selbst göttlich durch eine spirituelle Höherentwicklung. Oder in der Mystik muss sich der Mensch durch Versenkung und religiöse Übungen in den Himmel hinaufarbeiten, um sich dort schließlich mit Gott vereinigen zu können. Und der Postmoderne träumt von einer Transformation der Welt in ein irdisches Paradies durch irgendwelchen sozialpolitischen Aktivismus. Anderes Evangelium. Andere Erlösung, Selbsterlösung. Nun zum Dritten. Wie unterscheiden wir nun echt und falsch? Paulus wirft hier den Korinthern vor. Also diese Art von Verführung habt ihr bisher gern ertragen. Ja, warum? Ihr habt die Leute, die euch das dargeboten, so toll gefunden. Er nennt sie die Hyperapostel. Ja, steht da wirklich Hyper. Ja, ein sarkastischer Ausdruck. Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Diese Superapostel oder Überapostel oder wie man es nennen will, sind Betrüger. Die geben sich aus als echte Apostel Jesu. Die kommen in einer sehr ansprechenden Verpackung daher. Die haben eine faszinierende Persönlichkeit, eine charismatische Ausstrahlung, ein gewinnendes Wesen. Sie sind rhetorisch geschult, brillant und begabt. Und sie treten mit einer absoluten göttlichen Autorität auf. Ist das ein Beweis für die Echtheit dieser Apostel? Vers 14. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Nein, Satan täuscht uns. Er verstellt sich als ein Engel des Lichts. Satan ist ein Meister von Lüge, Tarnung und Täuschung. Und deshalb glauben Verführte, wenn sie zum Beispiel an irgendwelche Marienwallfahrtsorte gehen und da passiert irgendwas Übernatürliches, das ist alles von Gott. Es ist übernatürlich, da muss es ja von Gott sein. Ja? Oder Esoteriker meinen, ja, mein Ritual oder meine Methode, das funktioniert doch. Das bringt doch Erfolg. Also muss es doch gut und göttlich sein. Falsch. Satan verstellt sich als Engel des Lichts. Satan kann übernatürliche Zeichen und Wunder wirken. Aber ja, daher muss uns bewusst sein, wenn sich irgendwas übernatürlich ereignet, ist das kein Beweis dafür, dass das immer von Gott ist. Natürlich kann Gott das auch, aber es muss nicht immer der Fall sein. Satan kann vieles nachahmen. Wie können wir das jetzt unterscheiden? Auch Paulus stand vor dieser Frage. Durch diese falschen, betrügerischen Apostel geriet er selber auch unter Druck. Er musste sich auch selbst dafür rechtfertigen, dass er ein echter Apostel Jesu ist. Vers 5. Denn ich meine, dass ich jenen bedeutenden Aposteln in nichts nachstehe. Erinnern wir uns nochmal an das Beispiel mit dem Geldschein. Es gibt absolute Echtheitsmerkmale, die kann keiner nachahmen. Ja, jedenfalls nicht so, dass man es nicht merkt. Und nun gibt Paulus in den folgenden Versen einige Hinweise, wie wir echte von falschen Dienern unterscheiden können. Er stellt seinen Dienst dar bei den Korinthern und vergleicht ihn mit dem Auftreten der falschen Apostel. Damit haben wir die Echtheitsmerkmale eines wahren Dieners Gottes. Vers 6. Und wenn ich auch in der Rede ein Unkundiger bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern wir sind euch gegenüber auf jede Weise in allem offenbar geworden. Also das erste Merkmal. Die Rhetorik ist es schon mal nicht. Also nicht, dass Paulus unbedingt ein schlechter Redner war. Aber er verzichtete bewusst auf menschliche rhetorische Methoden, um die Menschen durch die Redekunst zu beeinflussen und zu überzeugen. Ja, das war ja sehr beliebt unter den Griechen, die Rhetorik. Das eine wichtige Disziplin. Er wollte nicht manipulieren. Er sagt im 1. Korintherbrief, ich kam nicht in Redeweisheit. Er hat das bewusst nicht genutzt. Und damit unterschied er sich eindeutig von den falschen Aposteln. Denn der Glaube soll allein durch die Erkenntnis der Wahrheit kommen und nicht durch eine rhetorische Überzeugungskunst. Wenn also jemand durch die Art seines Redens, nur durch die Art seines Redens überzeugt, dann ist Vorsicht geboten. Vers 7. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Paulus macht kein Aufhebens um seine Person. Dagegen sind falsche Apostel immer Selbstdarsteller. Wir reden gerne über sich. Paulus hat sich erniedrigt. Er nahm nicht mal Geld von den Korinthern an. Ja, wichtiges Merkmal. Falsche Apostel sind meist hinterm Geld her. Vers 8. Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemand zur Last gefallen. Denn meinen Mangel füllten die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen. Und in allem habe ich mich gehütet, euch zur Last zu fallen und werde mich auch ferner hüten. Also er sagt auch später, nachdem die Gemeinde gegründet war, habe ich kein Geld von euch genommen. Auch nicht, als ich wirklich Mangel gelitten habe. Ja, er bekennt sogar seinen Mangel und seine Schwachheit vor ihm. Wird das ein Verführer tun? Der präsentiert doch gerade seinen Erfolg und besonders seinen finanziellen Erfolg als Zeichen seines großen Glaubens. Paulus hat es nicht nötig. hat sich daher nur von anderen Gemeinden finanziell unterstützen lassen, damit ja nicht der Eindruck aufkommt, er würde das Evangelium nur des Geldes wegen predigen. Also sein Umgang mit diesem Thema Geld war ein Zeugnis für die Echtheit. Vers 11, warum das? Weil ich euch nicht lieb habe, Gott weiß es. Vielleicht waren manche in Korinth sogar beleidigt, dass er kein Geld von ihnen annahm. Kann ja sein. Aber sein Motiv war immer nur die Liebe zur Gemeinde. Auch wenn das vielleicht nicht immer so offensichtlich war. Vers 12. Was ich aber tue, das werde ich auch ferner tun, um denen die Gelegenheit abzuschneiden, welche eine Gelegenheit suchen, um in dem, dessen sie sich rühmen, so erfunden zu werden wie wir. Also Paulus betont hier seine Verantwortung, die er als echter Diener Gottes hat. Dass er sich bewusst so verhält, bewusst anders verhält als die falschen Apostel. Nämlich so, dass die keinen Anlass finden, ihn auch in einer guten Weise nachzuahmen. Grenzt sich hier bewusst ab. Ganz wichtig, sein Verhalten. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die kann die Finsternis niemals nachahmen. Vers 15. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Satan kann seine Diener wunderbar verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Ist kein Problem für ihn. Kriegt er hin. Aber wie sieht es mit ihren Werken aus? Was ist denn die Frucht oder die Früchte der Diener Satans? Ja, Jesus sagt, Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir haben es gehört in der Schriftlesung. An seinen Früchten unterscheidet man einen wahren Nachfolger Christi von einem falschen Propheten. Nicht, ob der zu einer Organisation gehört, zu einer Konfession oder einer Bewegung. Man unterscheidet es auch nicht an seinen Gaben und auch nicht an Zeichen und Wundern. Also manche meinen, mit Früchten sind Zeichen und Wunder gemeint. Nein, ist es nicht. Gerade sie werden von Jesus und den Aposteln als Mittel der Verführung genannt. Ja, wir haben es gehört, Schriftlesung Matthäus 7. Haben wir nicht in deinem Namen große Wunder getan? Alles Übernatürliche kann von der Finsternis nachgeahmt werden. Aber was sie nicht nachahmen kann, das ist die göttliche Frucht der Heiligkeit. Das kann sie nicht imitieren, das ist unmöglich. Die göttliche Frucht der Heiligkeit, und das ist das heilige Leben, was Jesus in der Bergpredigt von seinen Nachfolgern erwartet. Das kann die Finsternis nicht machen. Dagegen ist das Ende der falschen Apostel nach ihren Werken, sagt Paulus. Fragen wir uns doch, welche Frucht? Welche persönliche Entwicklung bringen diese Leute hervor? Vieler, der ein großer Leiter war, endet oft in offensichtlicher Sünde. Alkoholismus, Ehebruch und dergleichen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und darum müssen wir, wie beim Geldschein, das Original gut kennen. Den Jesus der Bibel, das Evangelium der Bibel, den Heiligen Geist der Bibel. Und dann erkennen wir auch die Fälschung. Jedes Kind Gottes braucht das. Wir sollen auch nicht wie Hexenjäger jetzt ständig hinter dem Falschen herrennen und es als falsch brandmarken, sondern das wahre und echte Evangelium kennen und bezeugen. Man braucht keine besondere Gabe der Unterscheidung dafür. Irgend so eine Warnlampe, die dann aufleuchtet. Ich meine, es muss jedes Kind Gottes ein Stück weit können. Wir haben nun das Wesen und die Prinzipien der Verführung betrachtet. Den Inhalt der Verführung und die Person der Verführer. Und wie man sie unterscheidet. Ich möchte jeden warnen, der in solche Dinge geraten ist, oder mit ihnen zu tun hat. Nimm das bitte ernst. Verführerische Dinge sind nicht andere Meinungen, die man halt tolerieren muss. Verführung ist nie harmlos. Ich probiere da mal was aus. sondern es ist absolut zerstörerisch für unseren Glauben. Man gerät immer unter den Bann von finsteren Mächten, wenn man sich auf ihre Machenschaften einlässt. Und wenn das der Fall ist, dann bitte komm damit zu Jesus. Bekenn's ihm. Jesus macht dich frei durch die Kraft seines Blutes. Abschließend möchte ich noch eine Warnung für uns alle weitergeben, wann bzw. warum wir anfällig für Verführung sind. Die drei wichtigsten Gründe, warum Christen sich verführen lassen, sind folgende. Erstens, sie kennen ihre Bibel nicht und haben daher kein Unterscheidungsvermögen. Zweitens, sie sind ständig auf der Suche nach übernatürlichen Erfahrungen. Und drittens, sie suchen einen großen Führer. Alle drei Elemente sind im Text vorhanden. Kennen die Wahrheit nicht, ja? Sie nehmen anderen Christus, anderen Geist, anderes Evangelium an. Die Sucht nach Übernatürlichem. Satans Auftreten als Engel des Lichts befriedigt auch dieses Bedürfnis. Und die großen Führer, die Hyperapostel. Man folgt einem beeindruckenden Leiter, der angeblich eine besondere Verbindung zu Gott hat und genau weiß, wo es geistlich lang geht. Wir wollen daher in allem wachsam und nüchtern sein. Bleiben wir allein an Jesus und seinem Wort, dann werden wir niemals in die Irre gehen. Und der Garant dafür ist Jesus selbst, sein Wort und sein Heiliger Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Amen. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Wort, das du uns gegeben hast, dass du uns so klar warnst vor den Gefahren, in denen wir stehen. Und danke, dass wir uns nicht fürchten brauchen vor den Machenschaften Satans. In dir sind wir vollkommen sicher. Du selbst bringst uns ans Ziel und hilf uns, dass wir bei dir bleiben, bei deinem Wort und in dir, damit wir das Ziel erreichen. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du es vollbringst. Amen.